comment. Aquí ya bien. Ici, la vida. Der Ausgeruch und fit sozusagen, um sich mit dem schwierigen Problem des Bewusstseins weiter zu beschäftigen. Und ja, jetzt kommen wir sozusagen schon langsam in die Richtung, wo das ganze Seminar hingehen sollte, nämlich in nächster Stunde beschäftigen wir uns dann intensiv mit der Theorie, der verrückt klingenden Theorie des Pansexismus. Und zunächst einmal eben mit dem Text von Thomas Nagel, der zumindest ein relativ starkes Argument für diese Theorie formuliert, obwohl er selbst sozusagen zurückhaltend oder neutral der Position eher gegenübersteht, insofern er sagt, wir müssen diese Theorie zu der Liste der ebenfalls genauso wie der Pansexismus hoffnungslosen und zumeist viel zu spekulativen Theorien über das Leib-Seele-Problem hinzufügen. Aber wir müssen sie hinzufügen, deshalb nämlich, weil eben einige grundlegende Prämissen, sinnvolle Prämissen, deren Negation jeder einzelnen Prämisse sozusagen weniger kohärent ist als ihre Annahme, die aber dann schlussendlich zu einem Pansexismus führt, dessen Annahme sozusagen prinzipiell in Frage gestellt werden muss. Also die Prämissen, die positive Akzeptanz der Prämissen ist sinnvoller als ihre Negation, nichtsdestotrotz ist dann der Outcome, nämlich der Pansexismus als ganzheitliche Theorie oder Lösungsvorschlag zum Leib-Seele-Problem in sich sozusagen fragwürdig. Nicht nur deswegen, weil er verrückt klingt, sondern weil auch einige ziemlich starke Argumente gegen die Annahme des Pansexismus sprechen. Wir werden uns mit diesen Pro- und Kontra-Argumenten dann in der Stunde drauf, wo ich Ihnen den Text von William Seeger vorstellen werde, der auch eine relativ spekulative Theorie zur Lösung dieser Probleme vorschlägt, und weitergehend dann mit einer Stanford Enzyklopädie Artikel von William Seeger und Sean Hermanson, der ebenfalls sozusagen diese Pro- und Kontra-Argumente ein bisschen abwägt und ein bisschen behandelt und eben sie zumindest einmal aufzählt, bevor wir uns dann eben tatsächlich mit einem wirklich sehr starken Argument für den Pansexismus nochmals eigens auseinandersetzen werden und einem wirklich sehr starken Argument oder das stärkste Argument gegen den Pansexismus. Manche sagen eben, das stärkste Argument gegen den Pansexismus ist das sogenannte Combination Problem, das Kombinationsproblem, nämlich die Frage, wie können sozusagen mikrophysikalische Entitäten, selbst wenn wir ihnen zugestehen, dass sie Bewusstsein hätten, sich so miteinander verbinden, dass ein höherstufiges Bewusstsein wie das unsere entstehen kann. Also wie kann sozusagen ein Ich aus mehreren Ichen zusammengesetzt sein? Eine Frage, die, wenn man sie sich allein schon stellt oder versucht zu beantworten, als unmöglich erscheint. Dieses Problem geht auf William James zurück, in seinen Principles of Psychology. Und David Chalmers selbst zum Beispiel hat zu diesem Problem gesagt, dass es sozusagen eigentlich das tatsächliche Hard Problem ist, nämlich das Hard Problem within the Hard Problem, insofern als selbst zugestanden, dass Bewusstsein als fundamental anerkannt ist, bis dato überhaupt noch keine Idee davon, dass es keine Idee davon gibt, sozusagen wie tatsächlich dann, wenn Bewusstsein fundamental ist, wie dann eben das genannte Problem gelöst werden könnte. Heute beschäftigen wir uns aber noch sozusagen mit David Chalmers eigenen Vorschlag einer Bewusstseinstheorie, einer Skizze. Er nennt es Skizze deshalb, weil er eigentlich nur drei sozusagen grundlegende Parameter aufstellt, nach denen eine solche Theorie oder auf die eine solche Theorie aufgebaut werden sollte. Man kann das vorstellen sozusagen als die fundamentalen Stützpfeiler einer solchen Theorie, die es berücksichtigen sollte. Und wir haben heute ein Referat. Sie machen das. Okay, alles klar. Ich werde einfach vorher noch kurz, bevor wir sozusagen mit dem Referat beginnen, wiederholen, weil jetzt schon 2 Wochen vergangen sind, David Chalmers im ersten Teil dieses Aufsatzes gesagt hat, ich werde es nur sozusagen kurz thesenhaft noch einmal quasi Ihnen vorpredigen, ohne dass wir da großartig darüber jetzt diskutieren werden. Diskutieren können wir dann im Anschluss an das Referat. Genau, nur damit Sie wieder in Erinnerung sich rufen, was eigentlich sozusagen Peter Bierre, aber auch natürlich in David Chalmers dann im Anschluss gesagt hat. Genau, bevor ich es vergesse, ich halte die ganze Zeit die Namensliste, wieder sich eintragen. Bevor ich damit beginne, prinzipielle Fragen, haben Sie irgendetwas am Herzen, organisatorisches oder so? Wenn nicht, dann beginne ich kurz mit der Wiederholung. Also heute nochmals David Chalmers, das schwierige Problem des Bewusstseins. Was sagt Chalmers über das schwierige Problem des Bewusstseins? Ganz allgemein zur Wiederholung, was hat schon Bierre gesagt? Bewusstsein ist uns das Vertrauteste. Wir sind uns unserer eigenen Gedanken bewusst, wir sind uns unsere Gefühle bewusst, wir sind uns bewusst, dass wir jetzt hier sitzen und so weiter. Wir sind uns auch dessen bewusst, wenn wir in der Nacht träumen und schweißgebadet aufwachen, weil wir einen Albtraum hatten, dass wir jetzt nicht mehr träumen. Wohingegen wir uns wahrscheinlich, während wir träumten, sozusagen nicht dessen Bewusstsein, nicht dessen bewusst waren, dass wir träumten. Wie auch immer, ja, was ich damit sagen wollte, Bewusstsein ist uns etwas sehr Vertrautes und sozusagen steht uns zumeist näher als viele andere Fakten und vieles andere Wissen, das wir sozusagen von der Welt haben. Hallo. Warum ist es dennoch so schwer zu erklären? Chalmers sagt, der Grund liegt darin, dass wir sozusagen die physikalische Welt als Faktum hinnehmen, und zwar als einziges Faktum, ja, ohne dass daneben noch irgendwelche anderen Fakten sozusagen im Sinne von Erklärungsmöglichkeiten existieren. Und er meint eben, dass bislang kursierende Bewusstseinstheorien noch nichts Fruchtbares tatsächlich zum Problem des Bewusstseins im starken Sinne gesagt haben. Das Problem des Bewusstseins ist das Problem des subjektiven Erlebens. Das stellt für ihn den harten Kern dar. Er unterscheidet deswegen, wenn Sie sich erinnern, leichte Probleme von dem sogenannten harten Problem, ja, oder dem schwierigen Problem. Leichte Probleme, sagt er eben, lassen sich mittels funktionaler Erklärung um all die Möglichkeiten, die es da gibt, sozusagen unter einem Begriff zusammenzufassen. Leichte Probleme lassen sich mittels einer funktionalen Erklärung lösen. Zumindest im Prinzip. Er sagt, auch wenn wir heutzutage noch nicht die Möglichkeit haben, tatsächlich eine vollständige Erklärung unseres Verhaltens und unserer kognitiven Fähigkeiten zu geben. Manche mögen das auch anzweifeln. Sagt er, es ist uns prinzipiell nicht denkunmöglich, uns vorzustellen, sozusagen, dass das gelöst werden kann, weil nämlich sämtliche kognitiven Mechanismen und Möglichkeiten, die unser Bewusstsein charakterisieren, schon selbst funktional definiert sind, und dass man etwas, das funktional definiert ist, durch etwas anderes, grundlegenderes, funktionales, also einen funktionalen Mechanismus erklärt, ist a priori sozusagen möglich. Und genau, insofern sind sozusagen Leute, die versuchen, das vermeintliche Problem des Bewusstseins im Sinne nämlich von kognitiven Fähigkeiten funktionale Vorgänge oder funktionale Prozesse zu erklären, sagt er, die sagen eigentlich nichts anderes als etwas Tautologisches. Dass so eine Erklärung möglich ist, ist sozusagen ein triviales Faktum. Ja. Sagt, demgegenüber steht aber das sogenannte schwierige Problem des Bewusstseins, das Problem eben des subjektiven Erlebens, dass es sich irgendwie anfühlt, in einem bestimmten Bewusstseinszustand zu sein, dass es sich anfühlt, eine bestimmte Handlung auszuführen, dass es sich anfühlt, zum Beispiel Kaffee zu trinken und diesen Kaffee im Unterschied zu Wein zu schmecken. Wenn Sie zum Beispiel mal ein Pfefferminz-Kaugummi oder ein Pfefferminz-Zuckerl im Mund gehabt haben und nach einem Schluck Wein in den Mund genommen haben, dann werden Sie diesen massiven Unterschied oder dieses sozusagen
Erlebnis, Geschmackserlebnis ganz genau kennen und genau das, dass es sich anfühlt, dieses Geschmackserlebnis haben, eben Wein zu schmecken im Gegensatz zu einem Pfefferminzbonbon, genau das sagt Chalmers, dieses Erleben ist sozusagen nicht auf kognitive, das sind keine kognitiven Zustände, insofern lässt sich das auch nicht auf funktionale Prozesse sozusagen reduzieren. Reduktion bedeutet in diesem Sinne, das eine wird wegerklärt durch das andere. Also wir haben sozusagen High-Level-Facts und die werden erklärt durch Low-Level-Facts. So funktioniert das normalerweise mit der Reduktion. Also ich habe ein Phänomen X, das wird erklärt durch ein Phänomen Y, das grundlegender ist als X. Insofern reduziert sich X auf Y und Y ist das wahr Fundamentale. Alles, was daraus entsteht, ist sozusagen nur Beiwerk. Chalmers sagt, weil eben dieses subjektive Erleben nicht funktional definiert ist, ist es insofern auch keine weitere triviale Frage, wie aus funktionalen Prozessen oder physischen Prozessen im Wesentlichen Bewusstsein entstehen kann. Das ist sozusagen a priori enthält Bewusstsein oder der Begriff des Bewusstseins nicht logischerweise schon, dass es ein physikalischer Prozess ist. Insofern ist die Frage, wie kann ein physikalischer Prozess Bewusstsein hervorrufen, eine nicht triviale weitere Frage, laut Chalmers. Wie schon gesagt, leichte Probleme sind leicht, weil eben ihre Erklärung weil es in ihrer Erklärung um die Beschreibung von Fähigkeiten und Funktionen geht. Chalmers nennt das extrinsische Eigenschaften, das sind sozusagen Eigenschaften, die durch die Interaktion von verschiedenen Einheiten untereinander definiert werden, die somit funktionalen Charakter haben und insofern sagt er, es ist kein Wunder, dass sich Eigenschaften, die schon funktionalen Charakter haben, durch funktionale, grundlegendere Prozesse erklären lassen. Das ist sozusagen ein triviales Faktum. Dass sich Bewusstsein, das eben nicht primär funktional definiert ist, sondern durch ein bestimmtes Erleben, ist es keine weitere triviale Frage, warum eben funktionale Prozesse mit Bewusstsein korreliert sein sollen. Das ist eben sozusagen etwas, dem wir weiter nachgehen sollten. Er sagt eben, Bewusstsein ist in dem Sinne eine intrinsische Eigenschaft, weil es sich eben nicht durch etwas, also sozusagen durch die Interaktion von mehreren Einheiten untereinander erklären lässt, sondern es ist etwas, das sozusagen erstpersonal erlebt werden muss. Bewusstsein ist etwas, Erleben ist etwas, das sozusagen ein Subjekt erleben muss, intern oder von einer ersten Personperspektive aus, während sich die extrinsischen Eigenschaften alle durch Beobachtung erklären lassen. Wir können sozusagen zwei oder drei oder mehrere Einheiten, die miteinander agieren, beobachten und können da sozusagen Qualitäten in der Interaktion feststellen. Damit haben wir aber noch nicht sozusagen über das innere Erleben oder über den inneren Zustand dieser Einheiten selbst gesagt. Chalmers sagt, wir selbst sozusagen wissen oder haben ein Bewusstsein von unserem eigenen Erleben. Insofern können wir sagen, es ist ein Faktum, dass es Erleben gibt. Wir sind erlebende Subjekte, das ist sozusagen evident gegeben. Wenn wir jetzt versuchen, dieses Erleben, das uns evident, uns als Subjekten erstpersonal gegeben ist, durch drittpersonale Beobachtungen sozusagen zu erklären, dann machen wir da etwas falsch, nämlich wir können es nämlich gar nicht erklären, weil wir eben gar keinen erstpersonalen Zugang dazu haben im Falle von anderen Subjekten, außer bei uns. Er hat dann noch sozusagen das Problem des zusätzlichen Bestandteils aufgeworfen. Er sagt eben, wir müssen sozusagen Bewusstsein als etwas Zusätzliches annehmen, neben den physikalischen Tatsachen, die wir von unserer Wirklichkeit sozusagen kennen. Insofern stellt ihm Bewusstsein als ein etwas Fundamentales, etwas Zusätzliches da, das sozusagen ein Mehr bedeutet, zusätzlich zu den physikalischen Tatsachen, die wir kennen, weist aber dann sozusagen nur in einem Nebensatz die Analogie zu einem sogenannten Elan Vital, wie er im späten 19. Jahrhundert diskutiert wurde, zurück. Dabei ging es einfach nur darum, dass damals eben nicht erklärt werden konnte, wie sozusagen, wie die Selbstbewegung eines selbstreproduktiven Organismus, wie wir einer sind, wie das irgendwie erklärt werden kann, dass da irgendwie so etwas wie ein Stoffwechsel stattfindet und so weiter. Und er sagt, naja, da hat es eine zusätzliche Kraft gebraucht, die das alles irgendwie bewerkstelligt hat. Und Chalmers sagt eben, heute können wir das eben erklären, eben aufgrund von Mechanismen von Selbstorganisation, Selbstreproduktion und Selbsterhaltung in Interaktion mit einer Umwelt etc. Also das ist eine recht komplexe Theorie. Und die hat es uns ermöglicht, sozusagen diese Zusatzannahme eines Elan Vital wegzueliminieren, weil wir eben jetzt imstande sind, sehr gut mittels chemischer und in weiterer Folge eben physikalischer Prozesse zu erklären, wie Leben in diesem Sinne funktioniert. Dabei natürlich dazu gesagt, das hat der Kollege Höllensberger eh gemeint, ist die Frage, ob Leben sich sozusagen darin erschöpft, in dieser funktionalen Definition. Für Chalmers wäre dieses Beispiel nichts anderes, als dass eben der Begriff des Lebens schon sowieso per se funktional definiert worden wäre und in weiterer Folge dann klar ist, dass sich ein funktional definierter Begriff mittels fundamentalerer funktionaler Prozesse irgendwie erklären lässt. Also insofern kein Wunder, nun auch nicht. Ja. Und Höllensberger hat halt eben angemerkt, ob tatsächlich darin sich der Lebensbegriff erschöpft. Eine Diskussion, die jetzt ein bisschen zu weit führen würde, weil eben Leben sehr, ein sehr schwammiger Begriff ist und so. Chalmers macht den Begriff des Erlebens stark, sagt eben, das ist das Erleben, das eben die wesentliche Eigenschaft oder das wesentliche Couleur sozusagen des Bewusstseins darstellt. Um das geht es uns. Bewusstsein ist also nicht in dem Sinne so ein zusätzlicher Bestandteil in diesem Sinne, also sozusagen als eine Zusatzannahme, die man später weg erklären kann, sondern Bewusstsein ist in dem Sinne noch fundamentaler. Und
Bewusstsein oder Erleben ist fundamental?
Erleben, Chalmers ist Bewusstsein, er unterscheidet Gewahrsein vom Bewusstsein, im Englischen ist es Awareness and Consciousness. Und er sagt eben, Awareness ist sozusagen das, was wir normalerweise mit diesen kognitiven Fähigkeiten assoziieren würden, und Consciousness wäre das, was er sozusagen mit Erleben gleichsetzen würde. Insofern ist bei ihm Bewusstsein und Erleben bedeutet dasselbe. Ja? Also wenn ich sage Erleben oder bewusstes Erleben, ist es dasselbe, wenn ich sage Bewusstsein haben. Zumindest im Rahmen sozusagen dieses Aufsatzes von Chalmers und in weiterer Folge natürlich auch im Rahmen unseres Seminars, weil wir ja von diesen Begriffen ausgegangen sind. Er sagt dann eben, okay, wenn wir Bewusstsein nicht reduktiv erklären können, dann müssen wir nach einer nicht reduktiven Erklärung suchen, klar. Auch in der Physik kommt es vor, dass etwas nicht erklärbar ist. Fundamentale Entitäten wären zum Beispiel in der Physik Raumzeit oder Masse oder Spin. All das kann sozusagen nicht durch etwas weiteres Fundamentales erklärt werden. Insofern nehmen wir das als den ontologischen Bestand an. Der muss natürlich dann auch eingewoben werden in die jeweils vorhandenen Theorien. Also sprich, wir müssen, wenn wir eine Theorie des Bewusstseins entwickeln wollen und eine nicht reduktive Erklärung von Bewusstsein geben wollen, müssen wir Bewusstsein als fundamentales Faktum annehmen, eben sozusagen fundamental in dem Sinne wie physikalische fundamentale Entitäten, und müssen eben den ontologischen Bestand unserer grundlegenden Annahmen um dieses Faktum erweitern. Sprich, und jetzt komme ich eigentlich schon dann zum Schluss, bevor wir mit dem Referat beginnen. Das Ergebnis von Chalmers Überlegungen ist zunächst eben ein Dualismus, insofern er eben sagt, unsere Wirklichkeit hat einerseits physikalische Aspekte, das ist klar, also darüber lässt sich in gewisser Weise nicht streiten. Andererseits hat es aber auch Eigenschaften, die sozusagen über das Physikalische hinausgehen, nämlich Bewusstsein, über das lässt sich auch nicht streiten. Sprich, wir müssen einfach diese beiden Bereiche als fundamental annehmen. Und wir müssen schauen, wie wir jetzt versuchen können, diese beiden Bereiche mittels Gesetzen zu korrelieren. Er sagt, das ist notwendig, um zu einer wissenschaftlichen Theorie des Bewusstseins zu kommen. Ich denke mal, das ist ein wissenschaftliches Paradigma, dass man zunächst, wenn man neue Theorien entwirft, zeigen können muss, wie diese neu entworfene Theorie zumindest in irgendeiner Form mit dem Althergebrachten in Verbindung steht, entweder insofern sie die althergebrachten Theorien begründet, fundiert oder weiters erklärt, oder inwiefern sie auf die alten Theorien aufbaut und sozusagen etwas über sie hinaus irgendwie sagt, auch wenn sie sie nicht erklären kann. So hat das auch funktioniert bei diversen wissenschaftlichen Revolutionen, zum Beispiel in der Naturwissenschaft, Physik oder was auch immer. Es ist immer so gewesen, dass eine neue theoretische Annahme einfach mittels Gesetzmäßigkeiten mit den sozusagen althergebrachten Annahmen, wissenschaftlichen Annahmen irgendwie in Verbindung gebracht werden müssen. Genau. Und wie sich so Chalmers jetzt so eine Theorie vorstellt, auf was für Eckpfeilern die aufbauen muss, das hören wir jetzt von den Kollegen.
Ja, im Prinzip muss ich jetzt eigentlich eh schon Teile erklärt, die auch von meinem Referat geben, die werde ich dann einfach auslassen.
Tun Sie einfach nur, also lassen Sie sich da nicht irritieren, sondern ich habe eh gesehen, dass Sie ein bisschen was wiederholend sagen wollen. Ich war mir noch nicht ganz sicher, ob Sie sozusagen den ganzen Aufsatz, das davor Gesagte sozusagen nochmal ansprechen wollen oder ob Sie nur einen kleinen Teil daraus bringen wollen. Deswegen wollte ich sozusagen zum besseren Verständnis des Referats, wollte Ihnen da nichts jetzt wegnehmen oder vorwegnehmen. Machen Sie einfach Ihr Programm sozusagen und wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind jetzt zu wiederholend, dann skippen Sie es einfach, wie es Ihnen beliebt sozusagen.
Ist gut. Also nochmal eine ganz kurze Wiederholung jetzt zum Verständnis. Wir haben es vorher schon gehört, aber wenn ich jetzt im Referat von Erleben spreche, dann ist dieses Erleben im Gegensatz zu Gewahren bzw. Kognition gemeint. Das Erleben ist quasi das für Chalmers als eigentliche Bewusstsein. Eine frühe Grundaussage des Textes haben wir jetzt auch bereits gehört, nämlich dass Chalmers dafür plädiert, Erleben als eine fundamentale Entität zu sehen, weil das, was die physikalischen Theorien annehmen, mit der Abwesenheit von Bewusstsein und damit auch Erleben ja vereinbar wäre. Gut. Eine nicht-deduktive Theorie des Erlebens, meint Chalmers, würde einige grundlegende Prinzipien benennen, die zeigen, wie das Erleben von physischen Merkmalen abhängt. Er nennt diese Prinzipien die psychophysischen Prinzipien. Und diese psychophysischen Prinzipien werden im Prinzip Brückenprinzipien für die Physik sein. Als solche erweitern sie die physikalischen Gesetze und geraten aber, weil sie sie nur erweitern, nicht in Widerspruch zu den physikalischen Gesetzen an sich. Die physikalischen Theorien werden erklären, wie aus physischen Prozessen, die physikalischen Theorien erklären die physischen Prozesse und die psychophysischen Prinzipien erklären, wie dann aus diesen physischen Prozessen das Bewusstsein entsteht. Gut, Chalmers hat drei Vorschläge für solche psychophysischen Prinzipien, nämlich das Prinzip der strukturellen Kohärenz, das Prinzip der funktionalen Invarianz und dann noch die zwei Aspekte Theorie der Information. Kommen wir gleich zum ersten, zum Prinzip der strukturellen Kohärenz. Im Prinzip besagt das, dass Kognition und Erleben systematisch verknüpft werden. Faktisch sind Bewusstsein und Kognition ja nie getrennt, denn was erlebt wird, kann zur Handlungskontrolle, also für kognitive Zwecke benutzt werden, ist gewahr und was gewahr ist, wird ja in der Regel auch erlebt. Weiters ist anzunehmen, dass Bewusstsein eine komplexe Struktur hat, und Erlebnisse man durch strukturelle Eigenschaften beschreiben kann. Zum Beispiel Ähnlichkeits- oder Verschiedenheitsbeziehungen zwischen Erlebnissen, relative Intensität bezüglich verschiedener Erlebnisse etc. Für jedes von diesen strukturellen Merkmalen des Erlebens wiederum gibt es entsprechende Merkmale in der Struktur des Gewahrens, die diese Information des Prinzip Lebens weiter verarbeiten. Die strukturellen Eigenschaften des Bewusstseins könnten sprachlich berichtet werden und sind daher ja dem Gewahren zugänglich. Es gibt also eine gewisse Isomorphie der Struktur von Bewusstsein und Gewahren. Und die Folge dieser Isomorphie ist, dass man das Erleben, so meint zumindest Chalmers, indirekt erklären kann. Nämlich, indem man Strukturen, die auf das Gewahren zutreffen und bei denen man ja eventuell auch etwas über die physische Realisierung weiß, ummünzen kann auf die Struktur des Erlebens. Also er meint im Prinzip, dass man dadurch die Struktur des Erlebens erklären könne, aufgrund dieser Isomorphie. Dieses Prinzip hat nach Chalmers allerdings auch Grenzen. Zum Beispiel kann es Eigenschaften des Erlebens geben, die keine strukturellen Eigenschaften sind. Und auf diese haben dann durch das Isomorphie-Prinzip auch kein strukturelles Äquivalent in der Kognition. Und deswegen kann auch nicht aus der Kognition rückgeschlossen werden auf diese nicht strukturellen oder funktionalen Eigenschaften des Erlebens. Kommen wir zum zweiten psychophysischen Prinzip, zum Prinzip der funktionalen Invarianz. Die Grundaussage dieses Prinzips ist, dass zwei Systeme mit identischer funktionaler Organisation identische Erlebnisse haben werden. Beispielsweise hätte ein Mensch mit biologischen Gehirnzellen exakt dieselben Erlebnisse wie ein Mensch mit einem Siliziumgehirn, solange das biologische Gehirn und das Siliziumgehirn denselben funktionalen Aufbau hätten. Für das Auftreten von Erleben ist daher nicht die physische Aufmachung wichtig, sondern nur der funktionelle Aufbau. Diese These stützt Chalmers mit einem kleinen Gedankenexperiment. Er will die Gegenthese im Prinzip, also mit einer Reduktio ad absurdum, ausschließen. Gehen wir also mal von der Gegenannahme aus, dass Systeme mit gleichem funktionellen Aufbau unterschiedliche physische Realisierung unterschiedliche Erlebnisse hätten. Also sagen wir, ein System A besteht aus biologischen Gehirnzellen und sieht bei einem bestimmten Erlebnis die Farbe grün. Und das System B besteht nur aus Siliziumchips und sieht bei einem bestimmten Erlebnis die Farbe rot. Funktional sind beide völlig identisch, nur der physische Aufbau ist unterschiedlich. So, nun bauen wir in das Gehirnzellensystem A noch zu.
Darf man eine Frage stellen?
Ja, sicher.
Was heißt denn jetzt funktional identisch oder physisch nicht identisch?
Ja, ich glaube, es geht sozusagen um rein sozusagen um das Substrat. Ja. Wir können sozusagen zwei funktional identische Systeme herstellen. Das eine, das sozusagen aus biologischem Material besteht. Ich sage jetzt einmal, was weiß ich, aus Kohlenstoffatomen etc. Und dann könnten wir sozusagen ein funktionales Äquivalent, das genau dasselbe kann, rein durch zum Beispiel als ein Siliziumchip designen, der sozusagen nicht aus Kohlenstoff besteht, sondern eben aus Silizium. Der Witz an der Sache ist, dass beide dasselbe können, aber dass beide dasselbe können, beide dieselbe funktionale sozusagen Architektur aufweisen, aber das Substrat ein verschiedenes ist, insofern das eine ein biologisches ist und das andere ein künstliches. Künstlich, wie auch immer, wie man es nennen mag. Das eine ist halt ein Kohlenstoff sozusagen System und das andere ist ein Siliziumsystem. Der Witz an der Sache ist, dass beide dasselbe können, obwohl sie sich sozusagen substratmäßig unterscheiden. Der Grund für Chalmers Überlegung diesbezüglich, ja, und er wird das eben mit diesem Gedankenexperiment, das eben dann dadurch aufgrund seiner Stärke sozusagen in die Geschichte der Philosophy of Mind diesbezüglich eingegangen ist. Es gibt Leute, die sagen, es ist klar, warum Computer kein Bewusstsein haben und warum andere Systeme, die vielleicht unglaublich komplex sind, ja, stellen wir uns vor, ein überdimensional großes System, ja, vielleicht unsere Galaxie, die aus lauter Tischen wie dieser bestehen würde und die funktional wie ein Gehirn aufgebaut wären. Ja. Wir würden sagen, diese Galaxie, die trotzdem funktional identisch mit unserem Gehirn, hätte kein Bewusstsein. Das Argument dafür ist, es muss irgendwo in der Biologie des Menschen, es muss irgendwo in der Chemie des Menschen liegen, also sozusagen in der Chemie des Gehirns, dass irgendwie auf irgendeine Form Bewusstsein sozusagen ausgeschwitzt wird. Ja. Chalmers argumentiert jetzt dagegen und sagt, erstens mal, Chemie, Biologie baut alles sozusagen, wenn man die beiden als, ich sage jetzt mal, Makrowissenschaften nehmen, baut auf die Physik als sozusagen Mikrowissenschaft. Die mikrophysikalischen Prozesse sind grundlegend für die chemischen Prozesse und bedingen die chemischen Prozesse. Insofern lässt sich auch Chemie auf Physik in gewisser Weise reduzieren. Physik ist relativ wichtig für zum Beispiel das Verständnis des, wie sagt man das, dieses Systems, jetzt bin ich ein Tipp, ja eben, das sozusagen, wie die Moleküle sich miteinander verbinden etc. Genau, meint eben sozusagen, dass die Chemie mehr oder weniger auf der Physik aufbaut. Insofern kann die Chemie keine relevante Rolle in der Entstehung von Bewusstsein spielen, weil wenn man sagt, die Chemie ist dafür verantwortlich, dass Bewusstsein entsteht, dann sagen wir eigentlich, dass die Physik dafür verantwortlich ist. Jetzt ist es aber weiter so, dass er eben mittels dieses Gedankenexperiments zusätzlich zeigen will, dass angenommen, wir hätten zwei unterschiedliche Substrate, die funktional dasselbe kommen können würden, dann würde es bedeuten, dass wenn wir diese Substrate gegeneinander irgendwie austauschen, sich auch das Erleben sozusagen mit verändern würde. Und er würde jetzt argumentieren, dass sich eben, wenn wir das Substrat austauschen, das Erleben eben nicht ändern würde, weil eben Erleben aus dieser, sozusagen aus diesem Argumentum ad absurdum folgen würde, dass nämlich die funktionale Organisation für Erleben verantwortlich ist und nicht das biologische Substrat. Und ich glaube, genau darum geht es.
Das schließt also aus, dass die Materie sozusagen schon die Möglichkeit
Nein, das schließt es eben in dem Sinne nicht aus. Es schließt nur lediglich den Schluss aus, dass wir als bestimmte biologische Systeme, die einer bestimmten chemischen Organisation zugrunde liegen, schließt aus, dass nur wir als biologische Systeme aufgrund dieser chemischen Möglichkeiten befähigt sind, bewusste Zustände zu haben, im Gegensatz zu anderen Systemen, die sozusagen nicht auf dieses biologische Substrat aufbauen, wo er sagen würde, die hätten genauso bewusste Zustände. Angenommen ein Marsmensch, der sozusagen lediglich aus nicht aus Kohlenstoffatomen bestehen würde, sondern aus Silizium zum Beispiel, dem würden wir trotzdem sozusagen mentale Zustände zugestehen, aufgrund dessen, weil vielleicht sein Gehirn funktional genauso aufgebaut ist wie unseres. Das wäre Chalmers Argument. Und ich glaube, darum geht es. Dass es sozusagen nicht am biologischen Substrat hängt, das Bewusstsein entsteht, sondern dass es an der funktionalen Organisation liegt. Und das versucht er jetzt mittels dieses Beispiels, wo er vom Gegenteil ausgeht und das er dann sozusagen ad absurdum führt, zu zeigen, dass eben durch dieses ad absurdum Führen die Annahme einer funktionalen Relevanz, der funktionalen Relevanz für die Entstehung von Bewusstsein stattgegeben wird oder das belegt. Beantwortet das in etwa, ja, was Sie wissen wollten?
Gut,
Wir können dann diskutieren natürlich, ob das tatsächlich so ist, weil es wird nämlich genau, wie Sie sagten, dann schließt das aus, dass jetzt sozusagen alle Materie schon in irgendeiner Form mit Bewusstsein sozusagen ausgestattet ist. Genau diese Frage wird es nämlich betreffen. Was bedeutet das, wenn wir sagen, sozusagen, eben, es schließt sie nicht aus. Chalmers will eben genau zeigen, dass es das nicht ausschließt und dass das ein weiterer Schluss sozusagen wäre. Wenn wir ausschließen, dass es lediglich die biologischen Eigenschaften sind, die Bewusstsein entstehen, oder die chemischen Eigenschaften sind, die Bewusstsein entstehen lassen, wie das zum Beispiel Searle angenommen hat. Searle sagt eben, das Gehirn funktioniert so wie die Verdauung und so wie quasi unsere Chemie im Dings da Verdauung produziert, so wird auch, so schwitzt auch quasi das Schwitzt, das ist ein schwitzt das Gehirn in gewisser Weise Bewusstsein aus. Und Chalmers sagt, nein, das ist ein Blödsinn, weil es kommt quasi nicht auf das biologische Substrat an, weil das erstens mal dadurch ad absurdum geführt werden kann und andererseits sowieso wissenschaftlich gesehen auf den mikrophysikalischen Prozessen aufbaut. So, jetzt muss ich kurz denken, damit ich den Faden nicht verliere. Das führt uns nämlich gerade dazu, dass es eben nicht die biologischen Komponenten sind, die Bewusstsein entstehen lassen, sondern wir müssen Bewusstsein noch viel fundamentaler und viel grundlegender annehmen. Sprich, Bewusstsein lässt sich überall finden, mehr oder weniger, wenn es nicht auf die Chemie oder eben nicht auf die Makrophysik ankommt, sondern wenn es um die Mikrophysik geht, wenn es letztlich darum geht, um die letzten sozusagen Teilchen, die letzten fundamentalen Entitäten, aus denen unser Universum besteht, ich sage jetzt mal, sind Quarks, sind Strings, sind was auch immer, ja. Bei Strings ist es ja interessant, weil die kann man überhaupt nicht nachweisen. Es ist eine rein sozusagen mathematisch basierte, äußerst spekulative Theorie, die aber nichtsdestotrotz eine naturwissenschaftliche Theorie ist, wo die experimentellen Paradigma der Physik überhaupt nicht mehr greifen. Ja. Wurscht, wie auch immer. Jedenfalls nehmen wir sozusagen die alles besteht sozusagen aus letzten fundamentalen Teilchen, wie auch immer die ausschauen, Leptonen oder was es auch da immer gibt, dann würde laut Chalmers Theorie auch diesen Leptomen oder zumindest eine bestimmte Organisation von diesen Leptomen müssten es schaffen, Bewusstsein hervorzurufen. Wenn Bewusstsein fundamental ist, liegt der Schluss nahe, auch diesen Leptomen sozusagen oder was auch immer, wie wir es nennen wollen, eine bestimmte Form von, er nennt es hier nur Proto-Mentalität, Proto-Bewusstsein, also etwas, weil er sagt, wie können wir uns vorstellen, wie ein Elektron Bewusstsein haben könnte? Es hat keine Sinnesorgane und so weiter. Sind die Sinnesorgane grundlegend für Bewusstsein? Lässt sich auch drüber streiten. All diesen Wust wollte er sozusagen abwenden, zunächst einmal von der Diskussion oder weg rauslassen, indem er sagt, reden wir mal vom Proto-Bewusstsein. Es muss eine intrinsische Eigenschaft geben, die nicht extrinsisch determiniert ist, die dafür verantwortlich ist, dass so etwas wie eine erstpersonale Perspektive auf die Welt entstehen können muss. Und da ist eben jetzt das Argument, das der Kollege präsentiert, dass er sagt, probieren wir einfach mal eine Reductio ad absurdum und versuchen wir sozusagen das Argument oder das Pferd von hinten aufzuzäumen. Sagt man das so? Nicht von vorne? Ich habe noch nie ein Pferd aufgezäumt, aber ich denke mal, das ist das Sprichwort.
Von vorne
beim Mund. Von vorne, ja, man zäumt von vorne auf, sagt die Kollegin. Also nicht von hinten. Chalmers versucht es jetzt von hinten aufzuzäumen und zeigt, dass das nicht möglich ist und dass das schlussendlich zu der Annahme der Funktionalität führt.
Gut, also System A aus mir aus Gehirnzellen, System B aus Siliziumchips, aber funktional vollkommen identisch. Gut, wenn wir jetzt in das Gehirnzellensystem A einen weiteren Schaltkreis aus Siliziumchips einbauen, und zwar so, dass man per Schalter umschalten kann, also ob man jetzt diesen Bereich, der ersetzt wurde, mit den Siliziumchips bewerkstelligen will oder mit den Neurozellen, dann ändert sich die physische Aufmachung und nach der Gegenthese, die Chalmers ja widerlegen will, ändert sich auch das Erleben, obwohl es funktional völlig gleich bleibt. Das heißt, wenn wir den Schalter umlegen, sehen wir im System A jetzt beispielsweise statt grün, rot. Wenn man sich vorstellt, dass sich in unserem Sehen jetzt plötzlich rot und grün vertauschen, würden wir ja meinen, das merkt man. Das Paradoxe daran, an dieser Gegenthese ist jetzt aber, dass das System selbst nach Chalmers diese Veränderung überhaupt nicht bemerken kann, weil das Funktionale gleich bleibt. Und ein Gedanke, der diese Veränderung bemerken würde, das Funktionale verändern würde. Das heißt, der Gedanke schwirrt nicht ungebunden an das funktionale System herum, sondern verändert das Funktionale des Systems. Und das spricht im Prinzip gegen unsere Vorannahme, nämlich dass das Funktionale gleich bleibt. Das heißt, wir könnten nicht bemerken, dass sich unser Erleben verändert hat. Und im Prinzip damit betrachtet Chalmers dann die Gegenthese als zurückgewiesen, wenn ich das jetzt nicht zu verkürzt dargestellt habe.
Nein, das war sehr gut dargestellt. Und ich wollte Sie jetzt nochmal fragen, haben Sie dieses Argument sozusagen verstanden, so wie es der Kollege präsentiert hat, beziehungsweise, ich meine, das ist jetzt eine blöde Frage, haben Sie es verstanden? Es wird keiner sagen, nein, ich habe es nicht verstanden, aber ich möchte Ihnen quasi das nahelegen, das ist der Witz an der Sache sozusagen. Erleben macht einen Unterschied, das ist sozusagen der Grund, das ist auch der Witz an dem, was ich Ihnen erzählt habe mit den invertierten Farbspektra, ja. Ob ich grün sehe oder ob ich rot sehe, macht einen qualitativen Unterschied aus für mich. Niemand wird behaupten, grün und rot bedeutet das Gleiche für mich. Ja? Das ist Humbug. Ja? Ob ich etwas rot sehe oder ob ich etwas grün sehe, ist ein fundamentaler Unterschied. Wenn aber Erleben nichts anderes als Kognition wäre, und ich würde davon ausgehen, dass ich von Geburt an farbinvertiert sehen würde, dann würde Rot und Grün für mich vertauscht werden. Ich hätte aber keinen Unterschied, sozusagen subjektiv, wenn das gelten würde, einen Unterschied festzustellen. Sprich, ich würde mich genauso verhalten, wie wenn jemand, der Rot sieht, Grün sieht und wenn jemand Grün sieht, Rot sieht. Man könnte keinen Unterschied feststellen in meinem Verhalten. Nichtsdestotrotz macht eben genau diese Wahrnehmung einen Unterschied aus. Ergo kann sozusagen auch Bewusstsein nicht mit diesem Verhalten oder mit dieser Kognition identisch sein. Bewusstsein ist in dem Sinne etwas Zusätzliches. Nichts anderes besagt das Beispiel, das der Kollege sagt. Ja. Es ist die funktionale Organisation und angenommen, wir nehmen sozusagen sein Prinzip der strukturellen Kohärenz, ja, davon geht er ja aus, das Prinzip der strukturellen Kohärenz, dass eine Entsprechung zwischen Erleben und Kognition in irgendeiner Form besteht, auch wenn das eine nicht auf das andere zurückführbar ist, ja, dann würde das bedeuten, wenn wir eben die Sache mit dem biologischen Substrat durchdenken oder mit dem physischen Substrat durchdenken, würde das bedeuten, das Erleben macht einen Unterschied in der Kognition, sprich in dem funktionalen Aufbau, den wir aber, wenn wir annehmen würden, es handelt sich lediglich um das gleiche physische Substrat, nicht bemerken würden, insofern sich nämlich der funktionale Aufbau nicht ändern würde. Mein Erleben hätte sozusagen dann keine Relevanz und keine Wirkung sozusagen auf den funktionalen Aufbau, den es aber sozusagen nach seiner Theorie hat. Ergo, Erleben macht einen Unterschied, dieser Unterschied manifestiert sich auch in dem funktionalen Aufbau. Ergo, wenn wir annehmen, dass der Unterschied im Substrat liegt, dann müsste es eine Unterscheidung im funktionalen Aufbau geben. Wenn aber der funktionale Aufbau gleich bleibt, dann ist der funktionale Aufbau das Fundamentale, das irgendwie für Erleben verantwortlich ist oder das in irgendeiner Form mit dem Erleben korreliert ist und eben nicht das biologische Substrat oder das physische Substrat. Das ist sozusagen das Argument in verkürzter Weise. Und ich wollte nur sagen, das ist genau das, was es auch sozusagen mit dem farbinvertierten Spektra auf sich hat. Es ist auch nichts anderes als ein Argument dafür, dass Erleben einen Unterschied macht. Ob ich grün oder rot sehe, ist ein Unterschied. Laut Chalmers ein Unterschied, der sich in der funktionalen Architektur eines Systems niederschlägt, in seinem Verhalten niederschlägt. Sprich, es muss in dem Sinne auch relevant sein für die funktionale Architektur und umgekehrt. Sprich, es muss Gesetzmäßigkeiten geben und diese Gesetzmäßigkeiten gilt es zu finden, etc., etc. Aber das Argument ist wichtig, also weil das Argument ist gut. Das Argument ist quasi ein Klassiker, genauso wie mit den farbinvertierten Spektren. Ja? Sozusagen diese Gedankenexperimente sind einerseits ein guter Joke, andererseits helfen sie tatsächlich sozusagen etwas, eine Annahme sinnvoll zu begründen in modaler Weise, insofern sie nämlich die Möglichkeit etwas anderes von etwas anderem ausschließen. Genau, mehr will ich dazu nicht sagen.
Gut, also Fazit davon ist, dass nicht die physischen, dass nur die strukturellen Eigenschaften wichtig wären und nicht die physische Aufmachung. Gut, nun zum dritten und letzten psychophysischen Prinzip, das Chalmers vorschlägt, nämlich die Zwei-Aspekte-Theorie der Information. Chalmers gibt selbst zu, dass dies eine ziemlich spekulative Theorie ist, die aber trotzdem das Erleben, das Entstehen von Erleben aus physischem erklären könne. Wieder ist hier die Annahme einer Isomorphie zwischen Erleben und Gewahren wichtig. Konkret zwischen den physisch verkörperten Informationsräumen und den phänomenalen Informationsräumen. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen, falls ich das jetzt etwas wirr erkläre. Ich bin jetzt bei diesem Prinzip selbst nicht ganz sattelfest, aber ich glaube, da haben Sie gemeint, da werden Sie sowieso etwas dazu sagen.
Sie meinen zum Prinzip der Zwei-Aspekte-Theorie der Information. Ja, das, ich glaube, da kann man nicht wirklich sattelfest sein, weil es ein ziemlich spekulatives Ding ist und darüber können wir eben dann diskutieren. Ich habe Ihnen sozusagen per Mail meine Interpretation der Sache, Ihrer Frage quasi zugemailt. Das, was der Kollege jetzt vorstellen wird, das ist genau das Grundlegende, das uns schlussendlich auf die Annahme eines Panpsychismus führt, wenn man Chalmers Theorie eines naturalistischen Dualismus weiterverfolgt. Ja. Sprich, Sie sollten diesen Teil sozusagen des Aufsatzes zumindest gut kennen, weil es wird nämlich der Teil sein, auf den dann William Seeger in seinem Aufsatz Consciousness, Information and Panpsychism zurückgreift und ihn kritisiert. Und ich werde dann versuchen, im Anschluss an das Referat von Kollegen, wir werden dann diskutieren, und wir werden uns fragen müssen, sind die Prinzipien einer Bewusstseinstheorie, die Chalmers hier vorstellt, tatsächlich überhaupt vereinbar mit dem, was er sozusagen als dem, was er über Bewusstsein sagt, wenn Bewusstsein nämlich eine fundamentale Eigenschaft ist, ob sich tatsächlich dann diese Prinzipien und vor allem auch die zwei Aspekte Theorie der Information, ob sich das so sozusagen halten lässt oder ob sich da nicht sein Bewusstseinsbegriff ein bisschen aufweicht. Und weiters, was für Konsequenzen eine sozusagen eine strenge Annahme vor dem Hintergrund von Chalmers strengem fundamentalen Bewusstseinsbegriff, sozusagen was das für Konsequenzen nach sich zieht, und es wird die Konsequenz haben, dass wir eigentlich sozusagen dazu kommen zu sagen, Information ist grundlegend, Information ist sozusagen etwas ganz Grundlegendes für Bewusstsein. Sprich, überall dort, wo Information ist, ist auch Bewusstsein. Information findet sich aber sozusagen auf den absolut untersten Stufen sozusagen unseres Universums. Ergo müssen wir auch annehmen, dass Bewusstsein sich auf den letzten Stufen unseres Universums mehr oder weniger auf der absolut fundamentalen Ebene befindet. Sprich, ein Panpsychismus. Und genau dieser Konsequenz will eigentlich Chalmers entgehen, insofern er nämlich stellen Sie es mal nur vor und dann können wir diskutieren. Ja, ich wollte es jetzt nicht vorwegnehmen.
Kein Problem. Also für die zwei Aspekte Theorie der Information, konkret geht es da um physisch verkörperte Informationsräume und phänomenalen, also erlebnismäßigen Informationsräumen, und zwischen denen würde eine Isomorphie bestehen. Chalmers greift hierfür auf die Informationsdefinition von Shannon zurück, der zufolge Informationszustände in einem Informationsraum wären. Die Struktur des Informationsraums würde aus Unterscheidungs- und Ähnlichkeitsbeziehungen der Elemente bestehen. Dieser Informationsraum, der meines Erachtens das Wo der Information ist, ist zwar eigentlich abstrakt, aber er könnte auch physisch verkörpert interpretiert werden, zum Beispiel in einem Computerchip. Und in diesem Chip würde es unterschiedliche physische Zustände geben, bei dem die physischen Unterschiede, zum Beispiel die unterschiedlichen Spannungen im Computerchip entlang eines kausalen Pfades, schreibt Chalmers, übertragen werden. Also so wie ich das Ihre Erklärung verstanden habe, bedeutet das, dass diese Spannung nicht wild auf- und abschwellen darf, sondern nach einem interpretierbaren System erfolgen muss. Also, da können Sie mich dann nachher korrigieren. Jedenfalls Unterschiede in der Struktur von phänomenalen Zuständen, also von Erlebnissen, würden mit Unterschieden in der Struktur physischer Prozesse korrespondieren. Das heißt, wenn sich beim Erleben etwas tut, wirkt sich das auch auf das Physische aus. Und zwar würde sich etwas im Informationsraum verändern. Und Chalmers interpretiert dies so, dass sowohl die physische Verarbeitung von Information als auch das bewusste Erleben denselben Informationsraum nutzen. Das heißt, Information hat sowohl einen physischen wie auch einen erlebnismäßigen Aspekt. Und Erleben würde nun laut Chalmers deswegen entstehen, weil es der eine Aspekt von Information wäre, bei dem der andere Aspekt die physische Verarbeitung ist. Fragen, die die zwei Aspekte Theorie der Information offen lässt, wären zum Beispiel, ob jede Information eine erlebnismäßige Seite hätte oder ob es nur bestimmte Arten von Informationen mit einer erlebnismäßigen Seite wären. Und daraus ergeben sich dann auch weitere Fragen, wie ob man jetzt einen Thermostat so sehen könnte, dass auch diese Erleben hätte. Weiters bringt dann noch Chalmers eine Annahme von Wheeler ins Spiel, um Information als für das Universum fundamental zu erklären. Wheeler besagt nämlich, dass sich die physikalischen Gesetze auch informationstheoretisch ausdrücken lassen würden, und eben weil sie sich informationstheoretisch ausdrücken lassen, wäre Information für das Universum fundamental. Und wenn nun Information für das Universum fundamental ist, dann wäre für Chalmers Information auch ein zentraler Kandidat für eine Theorie des Bewusstseins. Und aus der Verknüpfung zwischen Erleben und Information, die ja für Chalmers beide fundamentale Eigenschaften des Universums wären, würde sich eine Reihe weiterer Überlegungen ergeben. Wir haben vorher schon gehört, dass die Physik angeblich ihre Entitäten nur extrinsisch, das heißt in der Beziehung der Entitäten zu sich selbst beschreibt, und die bisher fehlende intrinsische Seite dieser Entitäten wäre dann im Prinzip das Phänomenale, also das Erleben. Und damit wäre ich dann schon am Ende.
Super, vielen Dank. Trotzdem, wie so viel dazwischen geredet habe, muss ich mir verzeihen, weil das ist, ich denke mir nur, dass man da, sozusagen, wenn Sie Fragen haben, dass man dann irgendwie gleich darauf reagiert oder so. Zunächst einmal, haben Sie unmittelbar sozusagen gleich Fragen zu dem Referat beziehungsweise zu einem bestimmten Thema von Chalmers Vorschlag einer Skizze so einer Bewusstseinstheorie oder was diese Eckpfeiler ausmachen? Bitte also, Sie und dann Sie.
Würden Sie sagen, an das anschließend, was Sie vorher gesagt haben, mit dem, dass Erleben kein organisches oder sich nicht von biologisch gehenden Sachen abhängt, würde man sagen, dass es auch gar nicht damit zusammenhängt, mit so etwas wie Organismus oder...
Nein, das würde ich nicht sagen. Das ist ja aus was für einem Grund nicht, und zwar aus folgendem Grund. Die Idee, die ich dazu habe, stammt ursprünglich von Leibniz. Und zwar geht es um die Unterscheidung zwischen, es hilft uns nämlich, den Panpsychismus besser zu verstehen, es geht um die Unterscheidung zwischen bloßen Aggregaten von etwas und echten Einheiten, ja. Ein Organismus wäre in dem Sinne eine echte Einheit. Etwas in sich Abgeschlossenes, sozusagen sich selbst Genügsames, mit anderen Interagierendes. Ja. Was da wäre ein bloßes Aggregat. Ein Stein wäre ein bloßes Aggregat. Es wäre eine Anhäufung von Atomen in einer sozusagen Anordnung einer starren Gitterstruktur. Die hätten Kristalle auch, aber Kristalle wachsen, ja, wurscht. Das war vor allem im 19. Jahrhundert ein Argument für seine Vitalismus-Theorie, das eben, wo hört sozusagen die Ebene des Bewusstseins auf. Wurscht. Insofern spielt der Begriff des Organismus, ja, und auch des biologischen Organismus klarerweise eine Rolle. Organismen sind echte Einheiten, nur echten Einheiten kommen sozusagen höherstufige Bewusstseinsformen zu. Atome, selbst Elektronen sind echte Einheiten. Ja. Damit bringt man einen gewissen Holismus sozusagen natürlich in diese Debatte rein, insofern man schon von vornherein definiert oder definieren muss, was eine echte Einheit ist und was keine echte Einheit ist. Aber gehen wir davon aus, es gibt eben diese klaren Kriterien, dann müssen wir sagen, okay, Elektronen, echte Einheiten. Atome, echte Einheiten. Tische, Steine, keine echten Einheiten. Organismen, echte Einheiten. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Problem, auch innerhalb sozusagen dieses ganzen Spektrums von Organismen unterscheiden wir ja zwischen sozusagen Fauna, Flora, und da auch würden wir Schwierigkeiten haben, sozusagen der Flora wahrscheinlich Bewusstseinszustände zuzusprechen. Laut Chalmers Theorie oder zumindest laut dem Panpsychismus müssten wir das in irgendeiner Form trotzdem tun, auch wenn wir dafür kein unmittelbar evidente Gründe hätten. Nichtsdestotrotz auf Ihre Frage kurz zu antworten, ja, der Begriff des Organismus hätte sehr wohl Relevanz, insofern er nämlich den Begriff der Einheit verführt. Zuerst die Kollegin, dann Sie. In gewisser Weise, ja, müsste man sagen, dass jedem Atom eine Form von Leben zukommt. Na, schauen Sie, das ist eben genau der Unterschied. Ja. Ich bin ein Organismus und ein sehr hochstufiger Organismus, ein sehr komplexer Organismus, ein Organismus mit einem sehr komplexen System wie dem Gehirn, das in Verbindung steht mit einem ganz anderen
sehr komplexen System, nämlich mit meinem restlichen Körper, und das sozusagen für mein Verhalten und für mein Bewusstsein etc. scheint verantwortlich ist. Ja. Der Witz an der Sache ist der, meine Zusammenstellung von Atomen ist bedingt sozusagen durch die Einheit des Organismus, oder jetzt müsste man fragen, durch die Einheit des Gehirns, im Gesamten, das sozusagen für sich genommen ein eigenes geschlossenes System darstellt. Der Tisch ist lediglich eine Anhäufung von Atomen, wo ich sagen würde, wenn ich bei dem Tisch die Hälfte wegschneide, dann macht das sozusagen für den Tisch keinen Unterschied. Der Tisch hat kein Bewusstsein von sich selbst als Tisch. Auch wenn ich sagen würde, die Atome hätten eine Form von Bewusstsein oder eine in sich geschlossene Erlebnisperspektive, was sehr verrückt ist, ja, würde es trotzdem bedeuten, dass wenn ich den Tisch betrachte als eine Anhäufung von solchen Atomen, der für sich genommen keine eigene Perspektive hat. Ich hätte zwar viele Perspektiven, nämlich die Perspektiven der Atome, aber ich hätte keine geschlossene Perspektive, die Perspektive des Tisches. Hingegen in meinem Fall oder im Fall von Gehirnen zum Beispiel, hätte ich auch eine Ansammlung von Atomen, die aber so miteinander verknüpft sind, dass sie eine höhere Form von Bewusstsein hervorbringen, nämlich die Bewusstsein von mir als diesem Organismus oder als Bewusstsein von mir als diesem Gehirn oder von mir ist auch möglich als diesem Roboter oder als diesem Computer. Das meinte ich eben mit diesem, ja, wie soll ich sagen, sehr holistischen Begriff der Einheit irgendwie, der da ins Spiel kommt, oder der Holismus, der da reinkommt durch den Begriff der Einheit, und der sozusagen uns dazu nötigt, zwischen bloßen Aggregaten von Dingen und echten Einheiten zu unterscheiden, weil nur so kommen wir auch dazu zu unterscheiden, warum ein Tisch zum Beispiel offensichtlich kein Bewusstsein hat als Tisch, aber ich schon, oder andere Tiere oder andere Systeme schon. Wir kommen auf dieses Problem kommen wir nämlich noch zurück, wenn wir uns, darum möchte ich Sie jetzt noch vertrösten damit, weil das wird dann sehr virulent werden, weil es wird genau ein Punkt sein, der das stärkste Argument gegen den Panpsychismus darstellt. Ja? Das haben Sie im Grunde genommen jetzt gerade angesprochen. Nämlich die Frage, welchen Systemen kommt Bewusstsein zu und welchen nicht. Ja? Wir müssen sozusagen, wenn wir eine Theorie des Bewusstseins entwerfen wollen, dann müssen wir sozusagen unsere Ontologie so organisieren, dass wir schlussendlich sagen können, was ist Bewusstsein, wie funktioniert es und oder warum entsteht sozusagen aus einer bestimmten Ansammlung von Teilchen, Entitäten, Einheiten eine höherstufige Form von Bewusstsein und wem kommt dann eben in dem Sinne überhaupt Bewusstsein zu? Und das ist genau dieses sogenannte Kombinationsproblem. Wie kann aus der Kombination von kleinen Einheiten von Bewusstsein ein höherstufiges, übergeordnetes Bewusstsein sozusagen entstehen, wie es zum Beispiel mir eignet? Ich habe kein Bewusstsein, das ident ist mit dem Bewusstsein eines Atoms, gehe ich einmal davon aus, ja. Nichtsdestotrotz ist scheinbar mein Bewusstsein, sozusagen mein höherstufiges Bewusstsein, durch diese kleinen Erlebniseinheiten, die sich bei mir vorfinden, im Körper bedingt, oder im Gehirn besser gesagt. Ergo muss ich irgendwie erklären können, wie es aus einem Zusammenschluss dieser kleinen Einheiten von Bewusstsein zu einem höheren einheitlichen Bewusstsein kommt. Wie quasi aus kleinen Einheiten, dem Zusammenschluss mehrerer kleiner Einheiten, eine höhere Einheit entstehen kann. Und das ist eben das sogenannte Kombinationsproblem. Und damit werden wir uns dann eh sozusagen noch gesondert beschäftigen. Aber das ist definitiv eine Frage, die man beantworten muss, wenn man den Panpsychismus als eine sinnvolle Theorie annehmen will. Herr Kollege, Sie?
Ja, eigentlich wollte ich nur fragen, wie Sie oder wie Leibniz das zwischen Einheit und Aggregat unterscheiden.
Naja, eben.
Weil, ich meine, was wäre es so... entstehen die Planeten oder
ja, Flüsse die Definition, oder Entschuldigung, die bin ich Ihnen schuldig geblieben. Die Definition, witzigerweise von Organismus, ist diejenige, dass ein Organismus niemals bloß die Summe seiner Teile ist. Ein Organismus ist sozusagen immer mehr als die Summe seiner Teile, das ist zumindest das, was Leibniz sagt. Ja. Insofern sind die Eigenschaften, die ein Organismus hat, können andere Eigenschaften sein als diejenigen seiner Teile. Ja? Das ist jetzt mal sehr allgemein formuliert, aber das macht den Unterschied aus zwischen einem Sandhaufen und einem Hasen, sage ich jetzt einmal.
dass die Ansammlung von Atomen in einem Hasen oder von Monaden in einem Hasen eben gerade dann so etwas wie Hasenbewusstsein und Hasenverhalten und Hasengeist und Hasensein produzieren, im Unterschied sozusagen zu einem Sandhaufen, dessen Ansammlung von Atomen kein höherstufiges Bewusstsein, kein irgendetwas. Ich kann den Sandhaufen teilen und mache daraus zwei kleinere Sandhaufen. Ich kann aber nicht den Hasen teilen und daraus zwei kleinere Hasen machen, sondern ich habe dann einen Hasen geteilt.
Aber Sie können eine Qualle teilen und daraus zwei kleinere Qualle
machen. Ich kann auch einen Regenwurm teilen und daraus zwei Regenwürmer machen. Ja, ja, da ist eine Frage, wie das funktioniert. Schwierig, ja. Aber in jedem Fall, es geht ihm quasi nicht um den der Organismusbegriff ist deswegen relevant, weil er den Begriff einer Einheit verbirgt. Und wir müssen uns fragen, was ist der Begriff sozusagen einer echten Einheit, von der wir sozusagen, mittels der wir erklären können, wie es zu einem höherstufigen einheitlichen Bewusstsein kommt, wenn wir so etwas wie viele kleinere Bewusstseine annehmen müssen, zumindest laut der Theorie scheint, wie sie Chalmers vertritt, oder in weiterer Folge, Chalmers ist eh skeptisch, Nagel ist auch skeptisch, alle sind skeptisch, genau aus dem Grund, weil sich eben die Frage stellt, nach was für Kriterien können wir sozusagen anderen ontologischen Entitäten sozusagen Bewusstsein zu- oder absprechen? Dazu müssen wir ein Kriterium an der Hand haben, zu erklären, wie aus eben einer Anzahl von kleinen Bewusstseinen ein höherstufiges Bewusstsein entsteht. Weil sonst können wir nicht unterscheiden, sonst können wir nicht sagen, der Tisch hat kein Bewusstsein, sie haben Bewusstsein. Oder der Tisch hat Bewusstsein, sie hat Bewusstsein, alles hat Bewusstsein sozusagen. Und das macht irgendwie keinen Sinn. Aber zu diesen Kriterien müssen wir uns sozusagen langsam vorarbeiten und ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir uns damit auch sozusagen textmäßig langsam vorarbeiten. Meine Erklärungen waren jetzt, denke ich mal, unbefriedigend, vor allem was den Organismusbegriff betrifft. Aber das ist einmal nur sozusagen ein klassisches, das war sozusagen der klassische Ansatz, sozusagen wie es sich zum Beispiel bei Leibniz findet. Organismen sind sozusagen, also Organismus wird betrachtet, etwas, dessen sozusagen Ganzes nicht reduzierbar ist, sozusagen auf die Summe seiner Teile. Das ist lediglich sozusagen nicht dessen, was sozusagen ein Zusammentum der Teile ausmacht, sondern es ist immer darüber hinaus mehr, nämlich eine Einheit dieser Teile. Und diese Einheit kann auch mehr als die Summe seiner Teile. Ich werde den Aufsatz von William Sieger vortragen, der nämlich versucht, dafür eine Antwort zu finden. Über diese Antwort können wir uns dann weiters auch noch unterhalten. Es wird vielleicht für Sie eine befriedigerende Antwort sein, insofern nämlich, glaube ich, mittels dieser Antwort zumindest andeutungsweise erklären kann, warum bei der Teilung zum Beispiel von zwei Organismen auch wiederum zwei Organismen entstehen können, vor allem auch zwei Organismen, denen man dann wieder gesondert jeweils ein Bewusstsein zuschreiben kann. Er versucht es zumindest zu erklären in seinem Aufsatz. Sind Sie ein bisschen zufrieden? Nicht ganz, ja. Aber wir werden darauf zurückkommen noch. Ja? Mhm. Wer war die Nächste? Sie wollten noch eine Frage stellen.
Ja, also,
genau, von Stammsystemen.
Aber bei einem Mineral zum Beispiel, ist das dann
autoprojektiv oder nicht? Das ist eine Streitfrage, weil nämlich gerade Kristalle oder Minerale in diesem Graubereich liegen, weil sie ja eigentlich sozusagen ihre Gitterstrukturen selbstständig sozusagen verändern oder in Interaktion mit der Umwelt ihre Gitterstrukturen verändern und insofern wachsen, ja. Das ist ein großer Treppenwitz irgendwie dieser ganzen Theorie, dass es scheint irgendwie Graubereiche innerhalb sozusagen der synchronen evolutionären Stufung, also sozusagen synchron im Sinne von innerhalb unseres jetzigen gültigen Systems, nicht im Laufe der Geschichte, sondern eben jetzt de facto gibt, dass wir sagen, es gibt niederstufige Organismen, wo es uns wirklich, wo wir fragen, wie können wir sozusagen diesen Organismen überhaupt noch bewusste Zustände zuschreiben und wir kommen sogar, wenn wir noch weitergehen, eben genau in diesen Graubereich, wo wir gar nicht mehr sagen würden, es handelt sich um Organismen. Ich weiß nicht, ob sich laut Biologie die Kristalle oder die Minerale noch als Organismen definieren. Ich glaube nämlich fast nicht mehr. Ich glaube eben, das ist eine eigene Gruppe, darum sagt man Minerale dazu, im Gegensatz zu Steinen und im Gegensatz zu lebenden Organismen. Und genau da ist, stellt sich eben dann die Schwierigkeit. Gibt es da Bewusstsein, gibt es keins? Chalmers? Mit Chalmers Theorie hätten wir eine ganz klare Antwort parat, insofern er sagt, sicher, in irgendeiner Form muss es so etwas wie Bewusstsein auch hier geben, weil etwas kausal passiert in der physischen Struktur, was natürlich bedingt, dass ich sozusagen auch die funktionale Struktur wahrscheinlich in irgendeiner Form ändert. Es ändert sich sozusagen der Informationszustand, sprich es ändert sich auch der Bewusstseinszustand, sprich da ist irgendwie, da passiert etwas, da ist nicht nur A, sondern es ist A und nicht A, sprich wir haben Information, sprich Chalmers geht, ich werde jetzt nochmal darauf zurückkommen, was mit dieser Zwei-Aspekte-Theorie, was es mit dieser Zwei-Aspekte-Theorie der Information auf sich hat. Um Ihre Frage sozusagen vielleicht ein bisschen besser beantworten zu können. Also, das Fehlen objektiver Daten, was er da sagt, das ist, macht nichts, ja, wir sind erlebende Subjekte, um das nochmal kurz zu wiederholen, es macht nichts, wir sind erlebende Subjekte, wir haben quasi erstpersonalen Zugang zu Erleben und zu Bewusstsein. Wir brauchen das jetzt nicht intersubjektiv beobachten können. Wir haben Sprache, wir können uns unterhalten. Natürlich ist es schwierig, dass man eben da nicht direkt experimentell irgendwie arbeiten kann im Sinne von intersubjektiv durchführbaren Tests, die dann in der Scientific Community irgendwie verifiziert oder falsifiziert werden können. Das ist problematisch, aber das hängt halt mit unserer Auffassung von Wissenschaft zusammen. Wollen wir eine Bewusstseinstheorie machen, dann wird sich die irgendwie da einfügen müssen, aber im Grunde genommen stellt das nicht so ein großes Problem dar. Es wird vielleicht ein bisschen spekulativ alles sein, aber in der Psychologie ist auch vieles spekulativ und trotzdem versucht sie sich als Naturwissenschaft zu definieren, also nicht so ein Problem. Wesentliche Ansprüche, die Einfachheit, die Homogenität und die Systematizität einer Theorie, ja. Und jetzt seine Prinzipien, strukturelle Kohärenz, funktionale Invarianz, Zwei-Aspekte-Theorie der Information. Er sagt, die Zwei-Aspekte-Theorie der Information ist grundlegend. Was konkret meint er damit? Was meint Information in diesem Zusammenhang? Information bedeutet im Wesentlichen, glaube ich, in diesem Kontext, soweit ich das verstanden habe, nichts anderes als so etwas wie eine binäre Logik sozusagen. Wie man sie auch sozusagen in Computern, glaube ich, finden kann, ja, oder wie Computer aufgebaut sind. Ja. Ich komme darauf deswegen, weil Chalmers das Beispiel in seinem Buch The Conscious Mind bringt, nämlich mit dem Thermostat. Ja. Wenn wir Informationen so fundamental definieren, wie er es hier getan hat, und sagen würden, Information hat einerseits sozusagen einen Aspekt von Erleben und andererseits sozusagen eben ist Information auch immer eine Änderung, entspricht sozusagen Information immer auch einem Zustand oder einer Änderung eines Zustands innerhalb einer funktionalen Organisation und weiters dann, wenn wir davon ausgehen, dass Funktionalität immer auch physisch realisiert werden kann, sprich dann eben die funktionale Änderung in der funktionalen Organisation auch gleichzeitig eine Änderung in der physikalischen oder in der physischen Realisation mit sich bringt, dann sagen wir, überall dort, wo physikalisch etwas passiert oder sich verändert, tritt auch gleichsam Information auf. Das entspricht sozusagen den zwei Aspekten. Sein Beispiel, das er jetzt anführt, ist sozusagen das einfachste System, das man sich vorstellen kann, das nämlich tatsächlich nur binär funktioniert, deswegen komme ich auf den Begriff sozusagen der Binarität. Er nimmt das Beispiel einen Thermostat her. Das ist das einfachste System, das wir uns vorstellen können. Ja. Es steigt entweder oder es fällt. Es ist entweder A oder nicht A. Ja. Und überall dort, wo sozusagen eine Änderung in der Struktur sozusagen statt hat, muss im Wesentlichen auch eine Entsprechung sozusagen, wenn die Zwei-Aspekte-Theorie der Information gilt, dann muss sozusagen eine Änderung in der physikalischen Struktur, in der funktionalen Struktur weiters des Thermostats auch eine Änderung sozusagen in der erlebnismäßigen Struktur sozusagen dieses Informationsraums geben, wenn es tatsächlich so ist. Und insofern ist sozusagen der Informationsbegriff
ganz stark sozusagen von der Idee dieser Binarität geprägt. Überall dort, wo Veränderung ist, tritt auch Information auf, überall, oder hat Informationsaustausch statt, und überall dort, wo physikalischer oder physischer oder funktionaler Informationsaustausch statt hat, gibt es auch so etwas wie Erleben. Ja? Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn dem tatsächlich so ist, wieso sollte dann eben Erleben nicht nur, sozusagen, warum sollte es lediglich auf Systeme anwendbar sein, die sehr komplex sind, warum soll es nicht auf sozusagen ganz einfache Systeme wie einen Thermostat auch übertragen werden können? Und insofern müssten wir dann sagen, dann ist es wirklich fundamental. Überall dort, wo zumindest dieser minimalste Informationsfluss stattfindet, sich in irgendeiner Form physisch realisiert, müsste dem auch sozusagen im Informationsraum ein Erlebnisaspekt zukommen. Und das würde bedeuten, dann auf Ihre Frage gemünzt, dass wenn ein Kristall wächst oder ein Mineral wächst, sich eine Änderung sozusagen in der physischen Struktur irgendwie manifestiert, insofern auch, glaube ich, irgendwo Information statthaben müsste und insofern auch so etwas wie ein phänomenales Erleben auftreten würde. Sehr spekulativ. Ich möchte dazu sagen, dass eben Chalmers da eben, dass dieser Informationsbegriff, den er da hat, noch von William Seeger dann in einem weiteren Artikel, den wir lesen werden, sehr stark kritisiert werden wird. Ich denke mal, zunächst ist es wichtig, dass wir überhaupt mal nur diese verschiedenen Grundpfeiler verstehen, um dazu zu kommen, überhaupt sozusagen in der Lage zu sein, ohne zu lächeln, die Theorie des Panpsychismus nur in irgendeiner Form ernst zu nehmen. Ja? Das passiert ganz stark auf diesen sozusagen wissenschaftstheoretischen Überlegungen, was eine Bewusstseinstheorie leisten können muss, wenn sie das Körper-Geist-Problem, und das ist ein Faktum, dieses Problem, lösen können will. Chalmers sagt eben, dann sind diese Annahmen sozusagen sind für ihn irgendwie wichtig, wobei ich glaube, dass sich diese recht leicht sozusagen mit seinem fundamentalen Bewusstseinsbegriff irgendwie nicht ganz vereinen lassen. Aber das sozusagen müssen wir sozusagen als fundamental ansehen oder als einen fundamentalen Pfeiler, und dann folgen aber Konsequenzen, die dann tatsächlich eben zu teilweise absurden Annahmen führen. Bitte zuerst, Kollege.
Ich möchte das Beispiel mit dem Thermostat zurückkommen. Und zwar,
Sie schauen mir beide nicht ganz zufrieden aus mit der Erklärung, deswegen.
Ich wollte nur fragen, ob damit gemeint ist, dass das Demonstrat als Einheit oder als Systemdemonstrat.
Als System, ja.
Eine Information auch bewusst erlebt, oder ob einfach auch an der Stelle, wo das Demonstrat hängt oder was auch immer, eben sich wie überall anders Informationen abbildet und dadurch auch dort bewusstes Erleben auch. Weil ich meine, nach dieser Definition wäre nur aus unserer menschlichen subjektiven Sichtweise und Interpretation das Demostat eine Einheit. Also mehr, also es ist für sich nicht mehr als die Summe seiner Teile, glaube ich, sondern nur für uns.
Naja, ich glaube schon, dass es sozusagen, also wenn Sie einen Demostat in der Mitte durchschneiden, dann ist es eben kein Demostat mehr, sondern dann ist es sind es zwei Teile eines Thermostats, und insofern, glaube ich, wird der Thermostat einfach nur deswegen, also sozusagen als das primitivste System, das sehr wohl sozusagen eine Einheit darstellt. Insofern wir sagen, ein Thermostat besteht in seiner Funktion darin, entweder zu steigen oder zu fallen. Und in diesem Rahmen stellt er sozusagen, ist er eine Einheit. Ist er, glaube ich, sogar eine echte Einheit.
Diese Einheit.
Weil wenn wir das zerstören würden, das ist sozusagen, das ist das Letzte, was, wenn etwas entweder A oder nicht A sein kann, aber dieses A oder nicht A sein können, konstitutiv für ihn ist, dann würde ich sagen, das ist ein System. Das ist sozusagen das simpelste binäre System, oder?
Ja, aber nur für uns. Also ich glaube, dass es nicht mehr eine Einheit ist als ein Tisch. Das sagt ja nur uns was. Also das Thermostat für sich selbst, mit all seinen Grenzen, würde sich viel für sich selbst ein Bewusstsein haben, oder?
So, es wird nicht
eine Erfahrung von dem haben, dass es selbst jetzt steigt oder fällt, sondern es
kann. Genau das würde Chalmers, glaube ich, behaupten. Also er wäre sehr vorsichtig, aber ich glaube, dass es schlussendlich das wäre. Für sich, was bedeutet das?
wir können uns, das ist eine weitere Schwierigkeit, in die wir uns jetzt rein manövrieren, wir können uns sozusagen, wir tun uns schwer, und das wird ein Kritikpunkt auch sein am Panpsychismus, wir tun uns schwer, je weiter wir sozusagen, das hat Aristoteles schon in seiner Metaphysik gesagt, je weiter wir sozusagen die Stufenleiter unserer Umwelt hinabsteigen in Bezug auf Organismen und so weiter. Ja, je weiter wir sozusagen diese evolutionäre Stufenleiter hinabsteigen, bis zu den letzten, kleinsten Teilchen, ja, werden wir uns schwer tun, zu sagen, was Bewusstsein auf den jeweiligen Abstufungen noch bedeutet. Weil es fällt uns natürlich leicht zu sagen, Bewusstsein. Was bedeutet Bewusstsein für uns? Bewusstsein bedeutet in erster Linie sozusagen Erleben, aber Erleben ist definitiv verknüpft mit einem Subjekt, das erlebt. Wir als Subjekte haben noch dazu ein höherstufiges Bewusstsein von unserem Handeln, von unserem Erleben, von den Impacts unseres Handelns und so weiter. Deswegen können wir uns Ziele setzen und so weiter. Chalmers würde sagen, Das sind alles höherstufige Bewusstseinsformen. Fundamental ist nur das Erleben. Nur, wir können Erleben sozusagen nur von unserem eigenen Erleben, erstpersonal sozusagen ableiten. Ergo, wir müssen, wenn wir simpleren Systemen, als wir selbst sind, Erleben zuschreiben. Und wir können ja nur Erleben zuschreiben, wenn wir dieser Theorie folgen. Wir können es ja nicht selbst erleben. Wir können, das ist der Witz an Thomas Nagels Aussatz, What is like to be a bat? Es geht nicht darum, sich zu fragen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, sondern es geht darum, zu zeigen, dass wir unsere erstpersonale Perspektive, was das Erleben betrifft, nicht verlassen können. Und selbst wenn wir empathisch sind und sagen, ich bin empathisch und versuche mich darin hineinzuversetzen, wie sie oder sie Schmerzen fühlen, dann kann ich sozusagen auch nur von meinen Schmerzen ausgehen und mittels Empathie sozusagen sagen, okay, ich kann mir vorstellen, wie es für sie ist, Schmerzen zu empfinden, aber in Wahrheit kann ich nur davon ausgehen, zu sagen, ich weiß, wie es für mich ist, Schmerzen zu empfinden, wie es für sie ist, Schmerzen zu empfinden, weiß ich überhaupt nicht. Ich kann es mir nur vorstellen, sozusagen. Auch nur auf Grundlage meines eigenen Empfindens. Der Witz an der Sache ist jetzt, wenn wir erleben, zum Beispiel solchen simplen Systemen, ja, nicht Hunden, wo wir sagen können, okay, da ist es noch offensichtlich, sondern Systemen wie einem Thermostat Erleben zuschreiben, da müssen wir uns fragen, was bedeutet Erleben? Was bedeutet Erleben in diesem Zusammenhang? Es kann quasi nicht mehr das Erleben sein, das wir haben. Ist egal, ich merke, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Es kann quasi nicht mehr sich um den Erlebnisbegriff, um den Bewusstseinsbegriff handeln, den wir haben. Darum spricht Chalmers auch von sehr vorsichtig von protomentalen Qualitäten. Ja. Das Problem mit protomentalen Qualitäten werden wir auch noch zu Genüge diskutieren in dem Seminar. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass wenn wir hier von Erleben sprechen, definitiv etwas anderes gemeint sein muss, als wenn wir sozusagen in unserem Fall, im Fall von humanem Bewusstsein von Erleben sprechen, und es muss auch was anderes sein, wenn wir sozusagen im Sinne von animalischem Bewusstsein von Erleben, vom Erleben quasi einer Maus sprechen. Ja. Auch hier wird es wahrscheinlich sozusagen strukturelle Unterschiede im Erleben geben und Chalmers, das ist genau das, was eben Chalmers auch mit seinem Prinzip der strukturellen Kohärenz meint. Ja. Im Wesentlichen folgt sozusagen der Informationsbegriff dem Begriff von Erleben, dass wir sagen können, wir können einen Unterschied feststellen. Das ist ein sehr eingeschränkter Begriff von Erleben. Ja. Edmund Husserl zum Beispiel in seinen Überlegungen zum Beispiel zu den Grundlegungen von Wahrnehmung und so weiter, ja, folgt in seinem Buch Erfahrung und Urteil genau diesen Weg, dass er sagt, schlussendlich das, was wir sozusagen passiv immer in Bezug auf unsere Welt machen, ja, was er Passivität nennt, was in Wahrheit eh so etwas wie ein aktives Tun ist, weil der letzte Hintergrund von Passivität ist immer noch ein Unterscheiden, ein ganz fundamentales Unterscheiden zwischen etwas und etwas anderem. Und genau dieses Unterscheiden würde wahrscheinlich Chalmers als fundamental, das, was er nämlich antritt, Ähnlichkeit und Verschiedenheit, ich glaube, das ist der fundamentale Aspekt oder die fundamentale Idee seiner Idee der strukturellen Kohärenz, aber auch seiner Idee sozusagen von Information. Deswegen habe ich die ganze Zeit von Binarität geredet. Er kann Information sozusagen nur binär definieren, insofern etwas passiert und da gibt es eine Änderung. Sprich, etwas wird etwas anderes. Es ist eine Zustandsänderung. Es passiert ein Unterschied und genau dieser Unterschied sozusagen bedingt auch oder macht sozusagen das Erleben aus. Das können wir uns natürlich in dem Sinne nicht vorstellen, weil
unser Erleben extrem differenziert ist, multidimensional, durch die verschiedensten Sinne bedingt und noch dazu durch ein höheres kognitives und durch die höhere kognitive Fähigkeit zur Selbstobjektivation und Selbstreflexion sozusagen befähigt, über diese ganze sozusagen Dings auch nachzudenken. Ja. Ich bin da jetzt recht empathisch, weil das genau ein wirkliches Problem darstellt. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, nein, wenn wir Chalmers sozusagen Definition von vielleicht Bewusstsein, was er vielleicht nur protomental nennen würde oder so, hernehmen, dann baut das einfach auf dem Prinzip von Ähnlichkeit und Verschiedenheit aus oder überhaupt nur vom Prinzip der Differenz. Und überall dort, wo Differenz passiert, ist, da ändert sich etwas. Da ändert sich etwas Qualitatives. Ja? Dort, wo Differenz passiert, ändert sich in irgendeiner Form Qualität. Und dort, wo sich Qualität ändert, ändert sich dann nach dem Prinzip der strukturellen Kohärenz auch irgendetwas in der Funktionalität. Und dort, wo sich die Funktionalität ändert, ändert sich auch irgendwas in der physischen Realisation etc., was das alles sozusagen noch mit sich bringt. Ich kann es jetzt quasi nur vertrösten mit dem Hinweis darauf, dass es hier sich sozusagen um eine Diskrepanz zwischen den Bewusstseinsbegriffen sozusagen handelt und wir uns überlegen müssen, was wir als Bewusstsein verstehen wollen oder was wir sozusagen als noch notwendige bzw. zumindest hinreichende Parameter für Bewusstsein annehmen wollen, dass wir überhaupt noch vom Bewusstsein sprechen können und nicht von etwas ganz was anderem. Weil es wird immer die Frage sein, wie kommen wir dazu zu sagen, okay, durch die Physik lässt sich Bewusstsein nicht erklären, weil die beschreibt nur Extrinsisches, ergo wir müssen Intrinsisches annehmen, wie kommen wir dazu, Intrinsisches mit Bewusstsein gleichzusetzen? Nur weil wir quasi nichts anderes kennen, nichts anderes Intrinsisches als Bewusstsein. Und was können wir sozusagen unter diesem intrinsischen Bewusstsein überhaupt vorstellen, ja? Da muss man sagen, okay, da muss ich qualitative Kriterien ansetzen, was Bewusstsein noch als Bewusstsein ausmacht, wenn wir es runterschrauben und zusammenschneiden, dass es schlussendlich irgendwie in, ich sage es jetzt mal plakativ, in ein Atom reinpasst, ja, oder in ein Elektron reinpasst im Sinne von, dass es eine intrinsische Eigenschaft dieses Elektrons ist jetzt zum Beispiel. Und da denke ich mir, dass es gerade das Problem ist, Selbstheit, ja. Wie kann mein Selbstbegriff sozusagen oder mein Selbstbewusstsein, das sozusagen all mein Erleben begleiten können muss, ja, wie kann meine subjektive Perspektive, die ja immer in gewisser Weise ein für mich sein besagt, wie kann die sozusagen zusammengesetzt sein aus kleinen Entitäten und wie kann ich mir vorstellen, dass diese subjektive Perspektive oder zumindest etwas Analoges einem Elektron zukommt? Das ist ganz, ganz schwierig, ohne dabei sozusagen den Begriff des Bewusstseins aus dem Auge zu verlieren. Es wird gerade William Sieger sein in seinem Aufsatz, der dann sagt, Chalmers verliert in gewisser Weise den Begriff des Bewusstseins, so wie er ihn definiert hat, diesen fundamentalen Begriff des subjektiven Erlebens, verliert er ein bisschen aus den Augen, wenn er seine Zwei-Aspekte-Theorie der Information ansetzt, insofern sich eben da Probleme ergeben, nämlich zum Beispiel das Kombinationsproblem und so weiter, oder wie überhaupt sozusagen nur bei ganz simplen Systemen überhaupt vom Bewusstsein die Rede sein kann, wie da überhaupt noch so etwas sich darunter noch was darunter noch vorstellbar ist als phänomenales Erleben. Vertröstet Sie das ein bisschen? Ich vertröste Sie jetzt damit, dass ich sage, wir werden darauf noch später zu sprechen kommen. Ich kann Ihnen darauf sozusagen keine Antwort geben, weil es ein fundamentales Problem ist, dass, wenn ich eine Antwort darauf hätte, jetzt wahrscheinlich nicht dastehen würde, sondern wahrscheinlich am MIT irgendwo in Massachusetts stehen würde. Und genau, es ist ein Problem und Sie haben es benannt. Eine befriedigende Antwort versuchen verschiedene Leute zu geben, aber die besprechen wir sozusagen in den kommenden Schritten. Ja. Sie wollten noch, Sie hatten noch eine Frage. Im Grunde genommen war das Inhalt des Irrungs, dass wir zurückkommen vor dem Fall, dass Teil, was jetzt dann beim Vater in der Mühe so gut geworden ist, dann zugegeben würde, dann erste Person respektive. Und dann fällt mir eben das Wörl ein, dass man das hier schon mal sieht. Ja, ja. Sie sprechen, okay, jetzt sind wir sowieso schon sozusagen wo ganz woanders, also wenn Sie das jetzt ansprechen, das wird ein wesentliches Argument sein, ja.
Sieger wird genau das hernehmen, wird sagen, Searle hat gezeigt in seinem Gedankenexperiment des Chinese Room, dass sozusagen lediglich syntaktische Informationen, also sprich Bit-Informationen, nicht ausreichend sind für Bewusstsein, und der Witz an der Treppenwitz an der ganzen Sache ist, dass Chalmers in seinem Buch The Conscious Mind genau aufgrund dieses Chinese Rooms Argument sozusagen argumentiert, warum Bewusstsein sozusagen auch sozusagen etwas Fundamentales ist und nicht in seiner funktionalen, rein syntaktischen Form aufgeht, sondern eben etwas mehr als Erlebnis sozusagen, hat semantischen Inhalt, hat semantischen Content und nicht lediglich syntaktischen. Ja. Der Witz an der Sache ist, wenn er seine Zwei-Aspekte-Theorie der Information vorstellt, kann man nicht anders als eben genau aufgrund dieses Beispiels mit der mit dem Thermostat, mit dem primitiven System, ich höre jetzt gleich auf zu reden, mit dem primitiven System sozusagen des Thermostats, kommt man gar nicht anders als dazu zu sagen, okay, da ist trotzdem die Idee, steckt trotzdem dahinter, dass sich in irgendeiner Form aus der Syntaktik irgendwie so etwas wie Bewusstsein ergibt, weil schon allein Informationsänderung in diesem simplen System wäre im Grunde genommen nichts anderes als eben als ein syntaktisches Moment. Da ist noch keine Semantik dahinter und Bewusstsein ist eben nichtsdestotrotz mit dem Begriff der Semantik irgendwie sozusagen aufgeladen oder damit verknüpft, und insofern stellt sich eben genau dieser Informationsbegriff als fragwürdig dar. Sprich, was müsste man machen? Man müsste diesen Informationsbegriff, wie ihn Chalmers vorstellt, der sozusagen lediglich auf die Idee einer Binarität irgendwie beruht, dort wo Differenz passiert, dort passiert auch Information, und diese Information hat eben quasi eine physische Realisierung und andererseits einen phänomenalen Raum, wobei es schwierig ist, diesen phänomenalen Raum in Bezug zum Beispiel auf einen Thermostat zu benennen. Ja. Jemand anderer, nämlich William Sieger, sagt, okay, wir müssen eigentlich den Informationsbegriff hernehmen und sagen, wir müssen ihn von der Idee der Binarität befreien und sagen, okay, echte Information ist semantische Information. Semantische Information ist aber irreduzibel, also kann ich auch nicht sagen, also ergo kann ich auch nicht sagen, dass was Chalmers hier behauptet, das Prinzip der funktionalen Invarianz. Im Wesentlichen sagt Chalmers ja nichts anderes, als dass zwei funktional identische Systeme auch dieselben Bewusstseinszustände haben. Ja. Jetzt haben wir aber die letzten drei Stunden die ganze Zeit gehört, dass sozusagen funktionale Identität nicht verbürgt, dass auch die Bewusstseinszustände identisch sind. Das ist genau sein Beispiel sozusagen der invertierten Qualia zum Beispiel oder sowas. Ja. Genau das läuft darauf hinaus, dass wir sagen, funktionale Identität verbirgt noch nicht phänomenale Identität. Ja. Sprich, das Prinzip der funktionalen Invarianz, er hat sich halt rausgerettet, indem er sagt, es ist nicht grundlegend und nicht logisch notwendig. Klarerweise ist es nicht logisch notwendig, das hat er ja vorher gerade irgendwie widerlegt, dass es logisch notwendig wäre. Ja. Nichtsdestotrotz würde er sagen, ist klar, aber wenn wir eine Theorie entwerfen wollen, dann müssen wir zunächst einmal von diesen Parametern ausgehen. Wir sagen eh, es ist nicht reduzierbar, Bewusstsein ist fundamental, nichtsdestotrotz versuchen wir, wenn wir Korrelationsprinzipien feststellen wollen, müssen wir von genau dieser Annahme ausgehen. Ebenso müssen wir von dieser Annahme ausgehen, weil sonst lässt sich sozusagen unsere Bewusstseinstheorie nicht mit den herkömmlichen Theorien der Physik oder sonst irgend so etwas vereinbaren. Ja? Wir müssen irgendwie versuchen, sozusagen nicht mentale Substanz wie bei Descartes und also res cogitans und res extensa, und das sind zwei von getrennt voneinander hinwabernde Bereiche, die aufeinander keine kausale Wirkung haben oder die voneinander kausal komplett getrennt sind, sagt Chalmers, nein, das können wir nicht annehmen. Deswegen sagt er, seine Position ist ein naturalistischer Dualismus, sprich, er nimmt Bewusstsein als fundamental, sagt aber, wir müssen trotzdem Korrelationsprinzipien finden, naturalistisch, sprich, wir müssen sozusagen die Naturwissenschaften und die physikalischen Gesetzmäßigkeiten ernst nehmen und sagen, okay, wir nehmen die physikalischen Gesetzmäßigkeiten und versuchen jetzt, psychophysische Zusatzgesetze zu finden, die zeigen, wie so etwas wie Erleben und funktionale Organisation oder physische Realisierung zusammenhängen, unabhängig davon, dass wir versuchen, sozusagen sagen, das eine reduziert sich auf das andere, ja. Das ist der Witz, sozusagen Bewusstsein als fundamental anzunehmen. Das Blöde ist halt einfach, dass wenn man das konsequent so annimmt, wie er das präsentiert, man dazu kommt zu sagen, genau aufgrund dieser grundlegenden Annahme, okay, wenn ich sage, Bewusstsein ist fundamental, überall dort, wo Information ist, ist auch Bewusstsein. Ergo, warum ist Bewusstsein nicht universell? Was hält mich davon ab oder was für Kriterien könnte ich an die Hand, welche Kriterien sind mir sozusagen, stehen mir zur Verfügung, zu sagen, nein, nur eine bestimmte Menge von Gegenständen hat Bewusstsein. Wenn Bewusstsein fundamental ist, warum sollte nur eine bestimmte, begrenzte Menge von Gegenständen wie Menschen, ja, Bewusstsein haben, noch dazu eine bestimmte, begrenzte Menge von Gegenständen, die in der evolutionären Entwicklung unseres Universums dermaßen spät auftreten. Warum sollte eine fundamentale Eigenschaft dermaßen spät sozusagen per Zufall aus dem heiteren Himmel heraus, sozusagen Magic, ja, da auf einmal auftreten innerhalb dieser evolutionären Entwicklung? Ja? Wir haben kein Argument an der Hand, dass das in irgendeiner Form sinnvollerweise wissenschaftlich belegen könnte. Außer wir sagen, okay, da hat halt dann sozusagen der liebe Gott gesagt, Knips, und dann war es halt da. Aber dann würden wir sagen, okay, anything goes, dann brauchen wir keine Wissenschaft mehr betreiben. Sprich, wenn wir das annehmen und sagen, Bewusstsein ist fundamental und wir nehmen zumindest das dritte Prinzip als relevant an, dann kommen wir dazu zu sagen, gegeben es ist so, warum nicht universell? Und warum nicht universell, gibt es einige starke, eben wie gesagt, Gegenargumente. Die Kollegin hat seine genannt, wo ist genau das Kriterium an der Hand, dass der Tisch kein Bewusstsein hat oder dass mein Taschenmesser kein Bewusstsein hat. Ich habe kein Taschenmesser, aber ich sage es nur. Also, oder dass ein Messer sozusagen kein Bewusstsein hat, wohingegen bestimmte Organismen oder bestimmte Einheiten schon. Ja? Sprich, wir müssen irgendwie Kriterien finden, um den ontologischen Bestand an Bewusstseins fähigen Lebewesen zu rechtfertigen. Und da entstehen schon die Schwierigkeiten, weil dazu müssen wir erklären, wie es überhaupt dazu kommt, dass man aus kleinen Bewusstseinseinheiten größere Bewusstseinseinheiten entstehen. Weil nur das gibt uns sozusagen das Unterscheidungskriterium an die Hand zu unterscheiden, welche in die ontologische Menge, ontologisch gesehen in die Menge sozusagen der bewusstseinshabenden Wesen dazugehören und welche nicht. Und so weiter. Und die Frage natürlich, was hat für eine Bedeutung kann Bewusstsein dann noch im Sinne von ein Elektron hat Bewusstsein oder ein Leptum oder was, oder ein Quark hat Bewusstsein. Was für eine Bedeutung oder was für einen Sinn kann das noch haben, wenn es natürlich nicht den Sinn haben kann, dass das ein erlebnisfähiges Lebewesen ist, wie wir im Sinne eines sozusagen High-End-Produkts der Evolution, wenn man das mal so ausdrücken darf, ja, um es mechanistisch auszudrücken, ja, mit unseren kognitiven Fähigkeiten etc., ja, unserem Selbstbegriff und so weiter. Also wir geraten da in diverse Schwierigkeiten, die aber nichtsdestotrotz auftreten, weil wir einige kohärente Annahmen gemacht haben und weil wir gezeigt haben, Bewusstsein ist nicht reduzibel. Sprich, die Annahmen der Prämissen scheint besser als ihre Negation, um es mit Nägel zu sagen. Nichtsdestotrotz ist sozusagen die Konsequenz, die dann aus diesen Prämissen entsteht, etwas, das scheinbar höchst problematisch ist und deren Negation anscheinend sinnvoller ist als sozusagen die Annahme sozusagen der Konsequenz. Und das ist paradox. Und dann muss man sozusagen versuchen, dann einen Weg sich durchzuschlingern. Und genau das werden wir eben tun mit den darauffolgenden Referaten. Und nächste Woche kommt eben der erste Text, der Panpsychismus, vorgestellt, sozusagen wie ihn Thomas Nagel interpretiert. Und ja, schöne Woche und erholt sich gut. Danke für die Aufmerksamkeit.